Europa.Bremen. Der Podcast. Die Sonderausgabe zum Thema Europabildung mit unserem Gasthost Roland Kannwicher.
Moin zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie wäre es denn, wenn wir anstatt über etwas zu sprechen, es selber erleben würden? Was wäre denn, wenn, nehmen wir mal Politikunterricht, nicht daraus besteht, dass wir lernen, wie die einzelnen politischen Organe und Institutionen funktionieren und dann im Test abgefragt werden, sondern selber erleben, wie das alles zusammenhängt, wie Entscheidungen zum Beispiel von Kompromissen beeinflusst werden und wir nicht über etwas sprechen, sondern selber mittendrin sind. Dann wäre das nämlich kein Frontalunterricht mehr, sondern vielleicht ein Abenteuer oder eine Erfahrung oder eben ein Planspiel aus Berlin. Und wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast hier im Podcast vom Europa.Bremen.
Die Agentur Planpolitik konzipiert interaktive Formate zu politischen und gesellschaftlichen Themen und führt diese vor Ort und online durch. Kernkompetenz sind Planspiele, Zukunfts- und Kreativwerkstätten. Es ist ein übermäßig engagiertes und sympathisches Team, die unglaublich viele Erfahrungen auf dem Gebiet haben. Man könnte sogar sagen, es sind Idealisten und Idealistinnen. Aber vielleicht sehen Sie das ja ganz anders. Das können Sie uns am besten selber erklären und wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast, Katja Sinko.
Moin, schöne Grüße aus Bremen nach Berlin. Von da aus bist du stellvertretend für euer ganzes Team zugeschaltet. Ich hake direkt mal nach, was wir gerade gehört haben. Seid ihr wirklich Idealistinnen und Idealisten?
Zu einem gewissen Grad sicher. Wir sagen den Teilnehmenden unserer Veranstaltung jetzt nicht unbedingt, was richtig oder falsch ist. Natürlich haben wir auch Selbstmeinungen, aber wir haben ja keinen wirklichen Sendungsauftrag. Am liebsten werfen wir Fragen auf und fordern gemeindliche Gewissheiten heraus. So je nach Format zeigen wir die Komplexität gesellschaftspolitischer Problemstellungen auf. Oder wir bieten auch so einen geschützten Rahmen für den Austausch von Standpunkten, Erfahrungen. Also was wir eigentlich versuchen, ist, die Teilnehmenden zu ermuntern, Widersprüche auszuhalten und Empathie für die andere Seite zu entwickeln.
Okay, das war jetzt wirklich noch Metaebene, sehr abstrakt. Vielleicht kannst du nochmal mit deinen ganz eigenen Worten und ein bisschen einfach erklären, was macht ihr, die Agentur Planpolitik?
Wir bei Planpolitik konzipieren interaktive Formate zu politischen und gesellschaftlichen Themen und führen diese vor Ort oder aber auch online durch. Unser Angebot umfasst Planspiele, interaktive Bildungsmodule, Strategie- und Szenarioprozesse, methodische Fortbildung, aber auch klassische Moderation und Kompetenztrainings. Der Name sagt es ja schon, Planpolitik. Seit Jahren sind Planspiele unsere Kernkompetenz, ob zum Beispiel internationale Klimaverhandlungen, europäische Gesetzgebung oder auch ein runder Tisch über den Bau einer Moschee in einer fiktiven Kleinstadt. Dieses spielerische Erleben politischer Zusammenhänge führt zu nachhaltigem Lernen und macht Spaß. Wir entwickeln Planspiele zu gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Themen für eigentlich fast alle Alters- als auch Zielgruppen. Und mittlerweile haben wir über 100 Planspiele im Angebot. Und natürlich kommen jedes Jahr welche dazu, denn es gibt neue Themen, die besprochen, diskutiert werden müssen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, die meisten unserer Planspiele gibt es in mehreren Varianten für verschiedene Zielgruppen, Gruppengrößen oder auch Unterthemen. Von so einem 90-minütigen Spiel für 15 Personen bis zu so einer mehrtägigen Veranstaltung mit bis zu 60 Teilnehmenden. Also viele von den Planspielen, die wir haben, sind sehr flexibel einsetzbar. Und das, glaube ich, ist auch ja, gerade für Lehrkräfte, glaube ich, ganz spannend.
Pass auf, ich hoffe, man kann es von Bremen nach Berlin hören. Es war ein anerkennendes Zungenschnalzen, wirklich eine beeindruckende Palette. Klingt ganz spannend, darüber sprechen wir heute auch noch ganz ausführlich. Und damit wir jetzt ein möglichst umfassendes Bild in möglichst kurzer Zeit bekommen, würde ich dich gerne auf dieses rhetorische Parkett einladen.
Auf den Punkt gebracht. In 90 Sekunden durch Europa.
Was bedeutet für dich Europa?
Europa bedeutet für mich Vielfalt. Typisch europäisch ist für mich, Trennendes zu überwinden und Kompromisse zu finden. Nirgends in der Welt gibt es auf so kleinem Raum so viel Vielfalt an Kultur, Sprache und Mentalitäten. Europa ist viel mehr als nur ein Kontinent. Europa ist für mich und viele andere Heimat und natürlich auch Lebensrealität.
Hat sich das Bild von Europa seit dem Krieg in der Ukraine verändert in deinen Augen?
Definitiv. Die Gräuel des Krieges und auch das unermessliche Leid der Menschen in der Ukraine sind ein erneuter Tiefpunkt in der europäischen Geschichte und auch ein Rückschlag in den Bemühungen um eine dauerhafte Friedensordnung in Europa. Die EU trägt in sich ja dieses Versprechen nach Frieden in Europa. Aus dem Schatten des Zweiten Weltkriegs entstanden, steht diese Gemeinschaft natürlich nun vor der Herausforderung, internationales Recht zu verteidigen und auch eine diplomatische Lösung zu finden. Der Krieg in der Ukraine ist nach dem Brexit und der Corona-Pandemie der dritte Weckruf an Europa, gemeinsam zu handeln. Diese Selbstverständlichkeit, die ja für meine Generation oft vorherrschend war, ist verflogen. Man sieht halt ganz klar wieder, wie fragil dieser Frieden ist und wie wichtig auch das Engagement dafür auf allen Ebenen ist.
Und damit hat sich die Wichtigkeit von Europa für Schülerinnen und Schüler natürlich auch verändert, oder?
Ja, aber nicht erst seit der Ukraine. Die Migrationsfrage und ebenso auch die Umwelt- oder auch Klimapolitik, das sind natürlich Fragen, die viele Schülerinnen und Schüler sehr beschäftigen. Und das sehen wir in unseren Workshops natürlich auch immer wieder und diskutieren das. Denn da haben sie ganz häufig, na klar, auch einen Bezug.
Gibt es einen schönsten Ort in Europa für dich?
Ganz spontan. Ist natürlich total individuell, würde ich jetzt sagen, der Bovea-See, der ist in Albanien. Und ja, ich glaube, ich habe noch nie zuvor so einen malerisch schönen See gesehen.
Ich glaube, von dem habe ich noch nie gehört. Den schreibe ich mir jetzt auf meine Reise-To-Do-Liste. Ja, was mich so ein bisschen noch zum nächsten Punkt bringt. Wo erlebe ich denn Europa im täglichen Leben?
Die EU beeinflusst die Lebenswelt in den Mitgliedstaaten immer stärker. Ein immer größerer Teil der für uns europäische Bürgerinnen und Bürger relevanten Regelungen werden in Brüssel oder Straßburg beschlossen. Zum Beispiel gibt es natürlich Richtlinien wie Lufteinhalterichtlinie, die festlegt, wie hoch die Luftverschmutzung in Städten sein darf. Oder aber auch im Supermarkt die Vielfalt an Lebensmitteln und gleichzeitig die Sicherheit, dass wir natürlich dass diese den europäischen Standards entsprechen. Klingt jetzt nicht so sexy, aber ist genau das, was ja unseren Alltag bestimmt. Zum Beispiel auch die Datenschutzgrundverordnung, die natürlich ganz klar festlegt, wie mit unseren personenbezogenen Daten umgegangen wird. Und das sind alles Dinge, die neben so symbolischen Sachen wie dem Euro oder auch, dass wir so easy reisen können, für viele natürlich jeden Tag relevant ist.
So, und wie versprochen, 90 Sekunden. Ich gebe zu, handgestoppt, dafür sehr, sehr interessant.
Auf den Punkt gebracht. In 90 Sekunden durch Europa.
Vielen Dank dafür und jetzt sind wir natürlich wirklich gespannt, wie genau du diese Einstellungen, diese Ansichten, diese Bedeutung und Haltung gegenüber Europa in eurer Planpolitik für die Schulen konkret machen könnt.
EU entschlüsselt. Jetzt mal im Klartext.
Ihr konzeptioniert und bietet Planspiele an, also Simulationen, hast du ja gerade schon so ein bisschen skizziert. Machen wir es doch mal ganz konkret. Ein Planspiel zur europäischen Politik, das heißt zum Beispiel der EU-Gesetzgebungsprozess. Klingt abstrakt, trocken und nicht so sexy für Schülerinnen und Schüler. Wie vermittelt ihr sowas anschaulich und erfahrbar?
Also mit unseren Planspielen und auch anderen interaktiven Methoden beleuchten wir natürlich vor allem diese politischen Debatten und insbesondere auch Interessengegensätze. Wir wollen natürlich Zusammenhänge erklären und Fakten auch natürlich zum jeweiligen Themenschwerpunkt vermitteln. Ich würde jetzt mal ein Beispiel direkt herausgreifen. Nehmen wir das Thema European Green New Deal. Da haben wir ein Planspiel mit dem Titel Die EU auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und natürlich geht es darum, dass die EU einerseits gesehen hat, dass die Klimakrise eine Priorität ist und auch was dagegen tun muss. Sie möchte globale Vorreiterin sein beim Thema Klimaschutz. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, zum ersten klimaneutralen Kontinent zu werden? Und wie das umgesetzt werden soll, ist ja nicht immer beschlossen. Und genau um solche Fragen geht es in dem Planspiel. In dem Planspiel simulieren teilnehmende Verhandlungen vom Umweltministerrat über ein neues EU-Klimagesetz. Sie schlüpfen dann in Rollen von VertreterInnen verschiedener EU-Mitgliedstaaten und versuchen dann, ihrem Verhandlungsmandat entsprechend eine Einigung über die grundsätzliche Richtung der EU-Klimapolitik zu finden. Grundlage von so einer Verhandlung ist oft ein Entwurf der Kommission zu einem europäischen Klimaziel.
Der ist dann aber real, ja?
Dieser
Entwurf ist real.
Der ist angelehnt an die Realität natürlich. Also die EU hat mittlerweile ja beschlossen, dass sie bis 2050 klimaneutral sein soll. Und jetzt sind unsere Teilnehmende in der Rolle und sollen diskutieren, wie sie dazu stehen. Und insbesondere auch haben sie die Gelegenheit, Änderungsvorschläge zu machen. Und natürlich am Ende sehen sie, dass es gar nicht so einfach ist, häufig einen Kompromiss zu finden, denn jedes Land hat natürlich andere Rahmenbedingungen und auch andere Leitlinien. Und das ist eigentlich total spannend, auch dann zu verstehen, warum es ist manchmal eigentlich so schwer, auf eine Lösung zu kommen, die irgendwie eine Mehrheit in der EU hat. Und da wird es dann doch sehr konkret.
Muss ich mir euer Angebot so vorstellen wie so ein Online-Shop? Also ich habe irgendein Thema, was ich in der Schule behandeln möchte, dann finde ich bei euch das Planspiel dazu und dann kriege ich so ein Storybook und vielleicht noch irgendwelche Karten, die ich so austeilen kann? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich sehe genau, dass du lachst. Also wahrscheinlich habe ich den Nagel noch nicht so auf den Kopf getroffen.
Ja, doch, schon ziemlich. Wir haben tatsächlich einen Planspielkatalog und in diesem Katalog befinden sich kurze Beschreibungen zu allen über 100 unterschiedlichen Planspielen, die wir gerade im Angebot haben. Europa ist da nur ein Bereich. Wir haben Bereiche wie Demokratie und Gesellschaft, Wirtschaft und Nachhaltigkeit, globale Zusammenhänge, Frieden und Konflikt. Und je nachdem, was man denkt, was für die jeweilige Zielgruppe von Bedeutung sein kann, sucht man sich eins aus oder aber stellt uns eine Anfrage und wir entwickeln und konzipieren eins.
So klingt das. Also wärt ihr total aktuell und am Zeitgeschehen dran, wie schnell entwickelt ihr sowas? Seid ihr da Profis, dass ihr einmal zusammensitzt, Kaffee trinkt, dann geht jeder an seinen Rechner und fertig ist der Entwurf?
Na, ich sag mal so, wir sind ja alle natürlich sehr politisch interessiert und verfolgen die Debatten. Und jetzt gab es ja gerade mit der Ukraine, mit dem Angriffskrieg in der Ukraine, den Moment, wo wir nochmal gesagt haben, okay, wir machen jetzt nochmal ein Kurzrollenspiel zum Thema Erweiterung. Gerade mit der Frage, wie sieht's aus mit Beitrittsperspektiven für Länder wie die Ukraine, Moldau oder auch Georgien. Und dann setzen wir uns da hin und recherchieren, schreiben das zusammen. Das kann natürlich nicht von heute auf morgen passieren, aber eigentlich sind wir da immer sehr am Puls der Zeit, würde ich sagen.
Ja, man sieht ja deine Begeisterung auch an. Ich glaube, anders geht es auch gar nicht, wenn man sowas Abstraktes dann plötzlich mit Spaß und Freude vermitteln möchte, denn ihr habt wirklich spannende Themen. Eins, was im Moment besonders aktuell oder besonders vielleicht wichtig auch ist, ist Fakt oder Fake Planspiel. Das wurde sogar schon an der Johann-Guttenberg-Schule in Bremerhaven gespielt, was übrigens die Schule von Heiko Lehn ist, Podcast-Gast aus der ersten Folge, kleine Randbemerkung. Wie geht ihr da vor? Wie kann ich Schülerinnen und Schülern diese wichtige Kompetenz in einem Planspiel vermitteln?
Wir machen das als Planspiel, genau. Die letzten Präsidentschaftswahlen in den USA haben ja nochmal eindrucksvoll gezeigt, welche destruktive Kraft Fake News und in Demokratien entfalten können. Und gerade in solchen digitalen Echokammern führen natürlich so eine Mischung aus Desinformation und Verschwörungsideologie oft zu sehr hasserfüllten Diskussionen, in denen ja zunehmend auch zu Gewalt aufgerufen wird. Und die Kommission hat auch in der Realität sich zum Ziel gesetzt, diesen Trend zu stoppen und die Betreiber in sozialer Plattform dabei stärker in die Pflicht zu nehmen. Und ganz konkret simulieren unsere Teilnehmenden in diesem Planspiel Verhandlungen des Europäischen Parlaments über so eine neue Richtlinie. Wie kann man Fake News und Hate Speech bekämpfen? Grundlage ist wieder ein Vorentwurf der Kommission und dann wird darüber abgestimmt. Und natürlich nehmen sie dann die Rollen verschiedener europäischer Abgeordnete ein und diskutieren Maßnahmen, wie das Internet und auch die NutzerInnen geschützt werden können. Also es geht vor allem darum, wie können eigentlich Fake News eingehegt werden und sollen es aber in dem Fall die Plattformbetreiber selbst entscheiden, was Fake News sind? Oder soll es durch einen Filter, durch Warnhinweise passieren? Also recht aktuell auch das, was ja viele Schülerinnen aus ihrem Lebensalter kennen. Alle nutzen soziale Medien.
Ich wollte gerade sagen, das erlebt man ja, ne? Dass sowas markiert wird.
Genau, dass der Bezug total klar und viele haben leider auch schon Erfahrungen mit Fake News oder auch Hate Speech gemacht. Und bei Hate Speech ist dann so ein bisschen die Frage, okay, brauchen denn die Staaten der EU hierfür eine gemeinsame Regelung? Und sollen die Plattformen so generell verpflichtet werden, die Daten der VerursacherInnen an nationale Behörden rauszugeben oder nicht? Und da sieht man, das ist halt nicht so einfach gelöst. Und gerade auch mit der Debatte um Artikel 13 damals sieht man, das ist ein Thema, was für ganz viele Jugendliche in ihrem Alltag tatsächlich eine große Rolle spielt. Und da ist es natürlich spannend, auch mal zu sehen, wie kommt denn so eine Regelung zustande und was muss man nicht alles dabei beachten? Uploadfilter ist so ein Thema, wo immer wieder das aufkommt, zu sehen, okay, wie können wir das technisch so umsetzen, dass wir halt trotzdem dieses Spannungsfeld zwischen Meinung Freiheit und gleichzeitig aber auch Schutz von Betroffenen, dass man da so ein bisschen sich die Waage hält.
Jetzt muss ich noch mal einmal kritisch nachfragen. Höre ich gerade einer jungen Frau dabei zu, die für ein Team aus Berlin spricht, was irgendwie so der Beweis dafür zu sein scheint, dass die Vermittlung von Politik in der Schule nicht abstrakt sein muss, nicht langweilig sein muss, das ist zumindest der Eindruck, der so entsteht. Klappt das wirklich immer oder holt euch dann die Realität doch mal irgendwie ein, beziehungsweise anders gefragt, was sagen denn die Schülerinnen und Schüler, wenn ihr da sitzt und sagt, jetzt machen wir ein tolles Planspiel, du bist jetzt die EU und du bist jetzt die Fake News?
Also da kann ich mit Fakten kommen. Wir evaluieren natürlich alle unsere...
Die würden mich interessieren, ja.
Genau, wir evaluieren alle unsere Formate und die Auswertungen zeigen, Politikunterricht kann alles andere als langweilig sein, wenn eher interaktiv ist, spielerisch und ja, auch dieses interaktive Lernen im Mittelpunkt steht und vor allem die Schülerinnen und Schüler, man ihnen diesen Diskussionsraum gibt, um diese Themen, die sie oft irgendwie im Alltag aufschnappen, einerseits ne, einem Rahmen zu geben und dann auch diskutieren zu können, denn dafür ist im Unterricht oft nicht so viel Zeit. Es ist natürlich was Besonderes, wenn man zusammenkommt und einfach mal in eine andere Perspektive schlüpft und nicht nur seine eigene persönlichen Blickwinkel auf die Sache hat, sondern mal, weiß nicht, eine Abgeordnete aus Finnland, Estland oder Rumänien spielt und sieht, aha, okay, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen und nicht nur meine und wir müssen trotzdem gucken, wie man aus dieser Sichtweise heraus zu einem Kompromiss kommt. Und das auch gar nicht immer Kompromiss dabei rumkommt, ist ja natürlich auch ein guter Lerneffekt, denn das zeigt ja auch, wie langwierig und schwer es manchmal sein kann, auf europäischer Ebene gute Lösungen zu entwickeln und auch gute Richtlinien, Verordnungen, Gesetze auf den Weg zu bringen. Und das ist ein Learning, wo ganz viele uns rückmelden, das macht einfach Spaß, sich mal in so Rollen hineinzuversetzen. Und die meisten sagen danach, nicht nur es hat Spaß gemacht, sondern dass sie auf einmal auch zur EU einen ganz anderen Bezug haben und es einfach ja, mehr durchdrungen haben.
Apropos in die Rolle hineinversetzen, wenn ich mich jetzt in die Rolle einer Lehrkraft hineinversetze, würde ich erstmal denken, alles, was du gerade erzählt hast, klingt super. Kann ich das denn einfach so adaptieren von jetzt auf gleich oder muss ich dafür erstmal grundsätzlich verstehen, wie eure Planspiele aufgebaut sind?
Nee, grundsätzlich verstehen muss man das nicht. Die Herausforderung für Lehrkräfte besteht vor allem darin, Zeit im Lehrplan freizuschaufeln.
Aber im Lehrplan, nicht in meiner persönlichen Zeit, ja? Das wäre nämlich die nächste Frage. Ist es mehr Aufwand für Lehrende? Nein, nur im Lehrplan muss ich mir ein Zeitfenster schaffen.
Genau, und natürlich ist die Frage, wie kann man das im Unterricht einbetten? Oft werden unsere Planspiele so als Einstieg genutzt, um das Thema EU, Europa irgendwie im Unterricht, ja, dann in Bezug herzustellen. Das ist natürlich ideal, um dann nicht so dieses typische trockene Institution-Dreieck durchzunehmen, sondern zu sehen, aha, ja stimmt, die Kommission hat den Vorschlag gemacht und wir müssen jetzt drauf schauen. Das heißt, wir müssen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten, weil wir ja gewählt sind bei der Europawahl. Fühlt sich ganz anders an, als wenn man das irgendwie, weiß ich nicht, im Steckbrief liest. Das ist das eine. Und ja, für Lehrkräfte ist es natürlich auch in dem Moment eine Erleichterung, weil sie zwei Menschen haben, die dort vor Ort sind, Trainerinnen von uns, die dann diese Planspiele durchführen. Und natürlich ist es für Schülerinnen auch was Besonderes, wenn da jemand von außen kommt und auch vor allem diesen Peer-to-Peer-Ansatz, jemand jung ist. Nicht, dass nicht alle Lehrkräfte jung sein, das will ich damit gar nicht sagen, aber es ist natürlich immer eine besondere Erfahrung und hat auch sowas wie so ein typischer ja, Europatag, ein anderes Standing, würde ich behaupten.
Und das Gute ist, man ist ja auch gar nicht ganz allein gelassen. Ich habe mich natürlich ins Thema eingelesen. Es gibt Förderung für dieses Thema, auch hier in Bremen durch die EU-Abteilung oder den Europapunkt Bremen. Wie sieht denn so eine Förderung aus?
Zum einen können Schulen sich dort melden oder sie kontaktieren uns, wenn sie sehen, oh, ich möchte gerne ein Planspiel aus dem Planspielkatalog machen und dann schauen wir gemeinsam in Absprache nach Finanzierungsmöglichkeiten und es ist vollkommen richtig, gerade der Europapunkt Bremen als auch die EU-Abteilung, die sind ganz stark dabei und finanzieren viele von solchen Planspielen, denn das ist natürlich auch für Schulen immer von Vorteil, wenn sie das selber nicht finanziell stemmen müssen.
Wir fassen es nochmal zusammen. Was habe ich als Lehrkraft davon, wenn ich in diese eure Planspielwelt eintauche?
Einen idealen Einstieg ins Thema EU. Ein Einstieg, der einen Diskussionsraum öffnet und vor allem so interaktiv gestaltet ist, dass die Schülerinnen und Schüler Lust auf das Thema Europa bekommen und man dann ideal ja, dieses Thema im Unterricht dann auch häufig ein halbes Jahr behandeln kann.
Wie viel Zeit muss ich investieren am Anfang, um am Ende dann wiederum Zeit zu sparen in meinem Unterricht?
Das ist unterschiedlich. Das können 3, 4 bis 5 Zeitstunden sein. Häufig sind das so halb- bis ganztägige Formate. Manchmal auch 2 Tage. Genau.
Was nehmen die Schülerinnen und Schüler mit? Was ist eure Erfahrung nochmal zusammengefasst?
Dass die EU komplex, aber nicht unbedingt kompliziert sein muss und dass Europa sie betrifft und vor allem, dass sie Europa gestalten können und auch darüber mitentscheiden können, wie die EU gestaltet ist und vor allem, ja, gerade mit Blick auf die zukünftige Gestaltung der EU ist es natürlich spannend zu sehen, dass man in vielen Bereichen aktiv daran mitwirken kann.
Am 28. Juni ist unser großer Tag hier in Bremen. Ihr seid selber auch vor Ort. Was macht ihr an diesem Fachtag?
Wir haben einen Workshop, in dem wir frei verfügbare Planspiele für den Unterricht vorstellen. Darunter das EU-Planspiel Jumper, welches wir gemeinsam mit der Universität Göttingen für junge oder auch schwer erreichbare Schülerinnen entwickelt haben. Und zudem das Planspielset Europa unterrichten, was eher für Schülerinnen der Sekundarstufe 1 und 2 ist. Diese Planspiele basieren auf interaktiven und spielerischen Elementen, um das Thema EU-Gesetzgebung zielgruppengerecht zu vermitteln. Und im Rahmen des Workshops stellen wir die jeweiligen Spielmaterialien vor, wir erklären den Ablauf und geben natürlich auch Tipps zur eigenständigen Durchführung.
Ich finde wirklich, das klingt super spannend. Man bekommt sofort Lust, dabei zu sein, das auszuprobieren. Es klingt konkret, es klingt zeitgemäß und wichtig und macht den Eindruck, als sei es sehr durchdacht und ein vielfältiges Angebot. Und der Hinweis, dass es natürlich auch noch andere Anbietende für Planspiele gibt, zum Beispiel die Berliner Agentur Eurosoc Digital, die auch am 28. Juni hier in Bremen sein wird. Also wir merken schon, das Thema Planspiel ist eins für die Zukunft in der Schule. Und apropos Zukunft, jetzt würde ich nochmal zusammen mit dir gerne ein bisschen träumen oder sagen wir mal wenigstens angstfrei denken.
Europa weitergedacht. Und was nun?
Ihr habt auf eurer Homepage fast sowas wie neue Ansätze zum Thema Schule. Ich zitiere mal, wenn Lernen Spaß macht, ist es nachhaltig. Was heißt das für dich?
Erinnerst du dich daran, wie viel du im Leben gelernt hast, weil du es musstest? Oder wie oft du auch dieses berühmte hier rein und dann da wieder raus Gefühl hattest? Was ja gerade so bei, ich sag mal, klassischen frontalen Lernmethoden der Fall ist.
Ja, daran erinnere ich mich voller Schmerz, möchte ich sagen.
Genau, wir möchten, dass Teilnehmenden in unseren Veranstaltungen eine gute Zeit haben. Und das tun sie umso mehr, wenn sie aktiv beteiligt werden, anstatt vorgesetzte Wahrheiten verdauen zu müssen. Und aus diesem Grund arbeiten wir seit unseren Anfängen mit interaktiven Formaten. Hier stehen die Teilnehmenden im Zentrum und wir bieten den Rahmen für mehr Austausch und Lernen durch eigenes Erleben. Unsere Erfahrungen bestärken uns darin, dass Menschen nachhaltiger lernen und sich mehr und besser austauschen, wenn sie einbezogen werden. Und das geht natürlich mit der Planspielmethode besonders gut.
Und ihr habt fast ein radikales neues Konzept. Ihr sagt nämlich, es gibt kein richtig oder falsch mehr. Gott, was ist denn das für ein Schulkonzept? Ist das euer Zukunftskonzept? Ich glaube, Schülerinnen und Schüler finden das ganz okay.
Also als Zukunftskonzept würden wir es nicht beschreiben. Ich persönlich finde es wichtig, Raum zu schaffen, in dem diskutiert werden kann. Denn gerade bei vielen großen Zukunftsfragen gibt es ja nicht unbedingt richtig oder falsch, sondern ein lasst uns gemeinsam mal überlegen und diskutieren, wie man es besser machen kann. Was wir vor allem wollen, ist, dass die Teilnehmenden selbst zum Denken animiert werden. Und wir im Team haben auch eine Debatte darüber, wie wir das Ganze gestalten wollen. Natürlich gibt es Fakten, gerade wenn wir beim Klimawandel und an Corona denken. Und es gibt auch Grundlagen, die wir nicht so in Frage stellen wollen, wie Menschenrechte, Demokratie, kein Rassismus, kein Hass. Inwieweit es also so eine neutrale, gewissermaßen nur moderierende politische Bildung gibt, ist natürlich auch ein bisschen fraglich. Und das taucht auch in die Diskussionen auf, die wir im Team führen, die wir zum Bolzbacher Konsens oder auch der Frankfurter Erklärung haben. Ja, geht es darum, dass die Teilnehmenden in die Lage versetzt werden, sich selbst eine Meinung zu bilden? Oder geht es eher darum, dass sie auch empowered werden und emanzipiert oder sogar auch, ne, will man eine bestimmte Haltung vermitteln? Und da sind wir auch gerade immer wieder im Gespräch und versuchen uns immer wieder natürlich, ne, zu reflektieren und zu überlegen, okay, was ist eigentlich für uns entscheidend?
Noch was Spannendes habe ich bei euch entdeckt. Nur wer begeistert ist, kann andere begeistern. Da habe ich mich gefragt, wie das gemeint ist. Fehlt euch die Begeisterung in der Schule grundsätzlich?
Nee, die Begeisterung in der Schule fehlt uns natürlich nicht. Es gibt unfassbar engagierte Lehrkräfte, das erleben wir immer wieder. Das sind ja auch meist diejenigen, die uns dann zu sich einladen, um den Unterricht zu bereichern. Mit Begeisterung meinen wir vor allem, es ist halt wichtig aufzuzeigen, ne, dass das Thema Politik, was ja oft so ein bisschen mit so komischen Händen angefasst wird, man denkt, was hat es mit mir zu tun? Und eigentlich aufzuzeigen, dass Politik immer was mit Gesellschaft und einem selber zu tun hat, das ist eigentlich so das, was wir wichtig finden. Und natürlich kann man vor allem dadurch begeistern, wenn man es halt auf eine interaktive, spielerische Weise tut, weil dann verstehen gerade junge Menschen auch diesen Bezug viel besser.
Letzte Frage, und nachdem ich dir jetzt wirklich gespannt und voller Freude zugehört habe, glaube ich zu wissen, was du antworten wirst. Kann man Europa im Klassenzimmer verstehen oder müssen wir dafür reisen gehen?
Reisen ist sicher eine schöne Sache, aber ich würde sagen, dass der Anfang immer im Klassenzimmer gemacht werden kann.
Das war ja schon fast ein Mantra hier. Hier zum Schluss, das können wir uns alle so ein paar Mal voreinander her sagen und dann ja auch am 28. Juni dich mal in echt und in live erleben, zu sehen, was du für eine Begeisterung für dieses Thema mitbringst, wie sehr du und ihr für eure Planspiele brennt und was das für ein tolles Angebot ist, was ihr da habt. Ganz herzlichen Dank erstmal an Katja Sinko für deine Zeit, für deine Ausführung und dass ihr die Reise auf euch nehmt und wir euch hier live in Bremen erleben dürfen. Dankeschön.
Danke, wir freuen uns drauf.
Europa.Bremen, der Podcast. Die Sonderausgabe zum Thema Europabildung mit unserem Gasthost Roland Kannwicher.